Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu einer Sonderausgabe, einer ganz besonderen Ausgabe. Heute ist der 1. Januar mit Perspektivwechsel Erde 5.0, Ihr Podcast rund um das Thema Digitalisierung und neue Technologien. Und wir haben einen Jahresrückblick und einen Ausblick auf 2021 der besonderen Art. Ich begrüße wie immer mit mir am Mikrofon Karl-Heinz Land. Guten Morgen, Karl-Heinz.
Hallo, guten Morgen, Roland. Guten Morgen, liebe Hörer.
Und ich hoffe, ihr habt auch neues Jahr gut überlebt, offensichtlich, ohne großen Hangover und solche Dinge.
Du, Roland, wir haben ganz friedlich zu dritt, der Schwiegervater lebt ja bei uns hier im Kloster und wir haben was Leckeres gekocht. Eigentlich hat er was Leckeres gekocht, wir durften es dann essen, haben danach noch ganz gemütlich ein bisschen in die Röhre geguckt. Um 12 Uhr wurde tatsächlich etwas geböllert
bei uns auch.
Ich weiß, war eigentlich ganz schön, also keine Aufläufe oder so, also Menschenaufläufe, irgendwie die Leute haben dann doch die eine oder andere Rakete nach oben geschossen und das zeigt auch, die Menschen, glaube ich, sind irgendwie auch optimistisch und vor allen Dingen scheint mir, sie wollen 2020 dennoch irgendwie jetzt hinter sich lassen, habe ich so das Gefühl.
Das hat ja wirklich, wir gehen gleich näher drauf ein, hat ja so viel Überraschung und so viel Veränderung mit sich gebracht und wird auch, denke ich, als Ausblick vielleicht auf dieses Jahr, wenn wir dann so enden können, auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Aber wir wollten euch heute nämlich einen Jahresrückblick und mit persönlichen, wirtschaftlichen und sagen wir, allgemeinen Dingen nochmal durchgehen, was dieses Jahr alles passiert ist. Und fangen wir mal am besten, denke ich, im Jahr 2019 an, Karl-Heinz. Ne? Also es ist ja immer ganz interessant zu sehen, aus welcher Position und Perspektive man im Prinzip in das 2020 reingestartet ist. Möchtest du mal anfangen, was war denn bei dir quasi vor Corona der Normalzustand? The old normal, wenn man so möchte.
Also du weißt es, also zum einen, es gab ein paar wichtige Ereignisse in 2019 für mich, weil ich habe im September des Jahres geheiratet. Das war eine sehr schöne Erinnerung und zum Glück haben wir auch tatsächlich noch gefeiert, das ging noch. Und dann sind wir aus dem Jahr raus mit viel Erwartungen und Hoffnungen für 2020, was alles passieren würde, was man alles vorhatte. Bei mir lag an, dass ich die Neuland Ventures, ein neues Unternehmen gründe und so eine Beteiligungsgesellschaft. Und naja, und dann sind wir auf Hochzeitsreise gegangen. Am 8. sind wir hingeflogen, am 24. sind wir wieder zurückgekommen und da munkelte man schon, da ist irgendwas in China passiert. Und dann gab es noch irgendwie so anderthalb Monate, die halbwegs normal waren, aber den Rest weißt du. Ich habe ja im Jahr so an die 120 Vorträge gehalten,
Wahnsinn.
Vor großem Publikum, also 100, 200, 500 Mann, manchmal auch 3000. Und auf einmal war da nichts mehr. Ne? Also das passierte dann. Und insofern stand das Jahr dann, wie wir alle wissen, ganz im Zeichen von Covid-19 und Corona. Vieles hat sich geändert. Einiges, glaube ich, zum Besseren, einiges auch weniger zum Besseren. Und viele Menschen hatten danach auch Existenzängste, wussten nicht so richtig, wo die Glocken hängen.
Ja, kann ich einiges von berichten heute, diese Episode, kann ich dir sagen. Naja, bei uns war 2019 ein extremes Wachstumsjahr. Also meine Frau und ich, wir haben so ein Airbnb-Business mit zum Schluss über 50 Units hier im Großraum Mannheim gehabt. Also so alles vollautomatisiert, Online-Marketing, alles, also wirklich gestreamlined. Und das ist jedes Jahr gewachsen und letztes Jahr eben nochmal um das Fünffache gewachsen. Das heißt, wir sind in 2019 wirklich, also nicht gescheitert, aber wir haben so viel Energie reingesteckt. Personal, Prozesse, Infrastruktur, Firmenwagen kaufen, eine Wäscherei einrichten. Also es ist so große Schritte gemacht eigentlich. Und der Umsatz und so ähnlich wie bei dir, wenn du so dein Businessmodell hast und deine Kunden hast und dann das gut aufgestellt bist, dann weißt du ja so ungefähr schon, wie dein Geschäftsjahr wird. Ja, und da ist es so, da hast du ja Buchungen, die so 3, 4, 5 Monate im Voraus sind. Das heißt, du konntest extrem gut deinen Umsatz planen. Du wusstest genau im Januar, wie viel Umsatz du im April machen würdest. Ja? Und insofern war alles wirklich super aufgesetzt. Und wir hatten, nachdem wir also in den letzten 7 Jahren 2 Kinder auf die Welt gebracht, in die Welt gesetzt haben und dieses Geschäft aufgebaut haben, haben wir gedacht, okay, 2020 wird endlich mal ein ruhiges Jahr. Wir haben gutes Personal gefunden, alles war fertig, tolles Büro hier, Dachterrasse, Mannheim, Uni im Blick und alles. Also es war eigentlich die perfekte Vorbereitung für ein ruhiges Jahr. Und Corona war da eher so eine Nebenmeldung. Also ich habe das natürlich, wir haben das natürlich alle mitbekommen, Wuhan, erste Fälle und dann dieser erste, ich glaube Webasto war es, Automobilzulieferer, die da Personal hatten. Und ich habe das nicht ernst genommen. Das war erstmal so, irgendwas in China. Und das war so für mich im Prinzip der Januar. Ne? Also das war alles noch in Ordnung, die Welt war in Ordnung. Man hat da so erst gehört.
Stopp. Ne? Also, es gab noch was. Mhm. Es gab damals die Hauptmeldung, und ich habe mir hier mal so eine Statistik gezogen, die Waldbrände in Australien waren die Hauptmeldung im Januar, Februar. Mhm, und dann kamen die Anschläge, der Anschlag in Hanau, der Politiker, der umgebracht wurde. Und dann ganz abrupt kam es zu Corona. Mhm. Und ich habe immer gesagt, und ich habe gestern so ein kleines Briefchen an Geschäftskollegen, Freunde und so vorbereitet. Ja. Und da zitiere ich John Lennon. Mhm. Und John Lennon, der hat irgendwann mal gesagt, Leben ist das, was passiert, während du gerade fleißig andere Pläne machst.
Genau.
Und genau so ist es uns passiert. Ne? Wir haben alle irgendwie andere Pläne gemacht und aber das Leben hat dann doch entschieden, das passiert diesmal anderes. Und man muss ja auch eins sagen, und wir reden ja heute auch über die Perspektivwechsel, sicher vieles ist verängstigend. Und wenn du einen lieben Menschen verloren hast, und wir reden ja inzwischen von über 33.000 Toten in Deutschland, wir reden von 1,8 Millionen Toten weltweit, die Corona bisher gefordert hat. Und da werden wahrscheinlich ja noch einige dazukommen. Und dann ist das keine Chance mehr. Das muss man einfach ganz brutal sagen. Aber wir reden ja auch darüber, 2020 sollte uns auch einiges klar gemacht haben. Und auch über diese Perspektive sollten wir nachher sprechen.
Und dann sind wir auch schon im Februar. Da ist ja in Thüringen und auch in Hessen, also in Hanau, sind schlimme Dinge passiert. In Halle sind schlimme Dinge passiert. Du hast es so schön vorbereitet. Erklär mal erstmal, was ist in Thüringen los gewesen mit der FDP und der AfD?
Also in Thüringen hat es ja eine Wahl gegeben, die unentschieden, man kriegte keine Regierung zusammen. Und dann hat die FDP gemeinsam mit der AfD quasi eine stille Revolution gemacht und haben einen neuen Ministerpräsidenten gewählt. Das war ein Riesenskandal. Da hat sich Christian Lindner und die anderen nicht gerade mit Ruhm bekleckert in der FDP, weil sie das zugelassen haben, dass mit Unterstützung der AfD da etwas passiert, was man ja vorher immer gesagt hat, niemals mit der AfD. Aber der gute Mann ist ja dann auch nach einem Tag wieder zurückgetreten. Insofern war das schnell erledigt. Und dann das Nächste war der rechte Terror in Hanau. Man hatte ja gerade den Herrn Lübcke ermordet und in Hanau kam es dann zu einer wilden Schießerei, wo 9 Menschen umgebracht wurden auf der Straße quasi. Und jetzt war eigentlich klar, es gibt den rechten Terror. Ne? Die Bundesrepublik war auf dem rechten Auge lange Zeit blind. Das hatte man ja schon lange vermutet, aber jetzt war es offensichtlich.
Und umso fragwürdiger, dass der Innenminister quasi auch irgendwelche Untersuchungen innerhalb der Polizei weiterhin verhindert, um quasi dem noch näher aufzuklären. Also das sehr, sehr unangenehme Geschichten.
Auch unser Innenminister, da kam ja dann sehr schnell auf, man sollte mal eine Studie, was ist eigentlich in der Polizei los, wo kam die Munition her? Das war ja alles so ein bisschen suspekt, aber keiner wollte so richtig danach gucken. Mhm. Man hatte ja schon lange Erfahrung auch mit dem Herrn Maaßen, unserem ehemaligen Aufseher, der ja auch immer wieder beim rechten Auge scheinbar weggeguckt hat und beim rechten Terror. Und jetzt war klar, dass da ist irgendwas ganz Übles, was da unter der Decke brodelt. Ne? Corona war übrigens kaum ein Thema. Ne? Man hatte zwar Angst vor Corona, aber wir waren vollkommen nicht betroffen sozusagen.
Genau. Ne?
Das änderte sich dann aber sehr schnell im März. Ja. Ne?
Genau, im Februar, da war es so, dass da, ich glaube, die ersten Rückkehrer kamen aus Wuhan zurück. Die wurden dann kaserniert hier in der Nähe von Speyer, in Germersheim, glaube ich, oder in Speyer in der Kaserne, kamen da in Quarantäne, es war irgendwie alles noch nicht so wild. Es gab quasi erste Infektionszahlen und ich erinnere mich, ich habe mir morgens, das war ja auch schon überall dann präsent in den Medien, ich habe dann bei uns am Wohnzimmerfenster mal die Zahlen aufgeschrieben, wie viele Infektionen, null Tote und das war so 18 und 12 und 22 Infizierte, also ganz kleine Zahlen, da habe ich gedacht, ach, das ist der Panikmache, so ein Quatsch, warum machen die da so ein großes Ding? Also die alte Welt ist im Februar 2020 im Grunde genommen noch in Ordnung. Ja? Und danach kam der Big Bang und dann wird es jetzt wirklich spannend, weil alles, was jetzt passiert, ist im Grunde genommen, hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ne? Kommen wir zum März 2020, oder?
Genau, wir sind dann umgezogen im März und zwar Ende Februar, Anfang März. Inzwischen war klar, da kommt irgendwie was auf uns zu, da wird es vielleicht sogar sowas wie so ein Lockdown geben. Gesagt hatte das noch keiner. Mhm. Wir zogen hier aufs Land, raus aus der Stadt, was eine glückliche Fügung ist. Wir hatten die Entscheidung getroffen im Dezember, dass wir hier in eine neue Wohnung, in so ein altes Kloster gehen. In Hennef, meine alte Heimat, da bin ich mal geboren oder in der Nähe von Hennef, ne? Nahe der Familie mit Kindern und nahe den Enkeln, ne? Und dann auf einmal, wir waren gerade eingezogen, die Schreiner konnten noch die letzten Sachen montieren und dann kam der komplette Shutdown und Lockdown. Und dann ging es ja so richtig los. Ne? Ja. Die Flüchtlingskrise, über die wir lange gesprochen hatten, war fast vergessen. Aber jetzt ging es zum totalen Stillstand. Keine Produktion, keine Fließbänder, keine Kita, keine Schulen. Die Fluggesellschaften am Boden. Es war gespenstig. Und also aus meiner Sicht, ich war zunächst mal sprachlos, fassungslos.
Komplett.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie hast du das erlebt?
Also bei uns war das vollkommen dramatisch. Also wir haben am 13. März noch den Geburtstag, den 6. Geburtstag unseres Sohnes gefeiert. Also der letzte Kindergeburtstag mit Freunden wir wussten, da kommt ein Lockdown, aber alle waren gesund und die Kinder, die hängen ja eh die ganze Zeit zusammen, in der Kita, in der Schule. Nee, war noch gar nicht in der Schule. Und das war quasi noch ein ausgelassenes Fest, das war ein schöner Tag, das weiß ich jetzt noch. Ja, und businessmäßig mit der Meldung, dass es quasi einen Lockdown gibt, kamen wirklich, man konnte dazu gucken, hunderte von Stornierungen. Also du musst dir vorstellen, du hast da wirklich zigtausende Übernachtungen im Jahr. Ne?
Ja.
Und sagen wir mal 1000 Übernachtungen im Monat, so locker. Ja. 1000 Buchungsfälle. So. Und dann kannst du quasi, während wir da Geburtstag gefeiert haben, kriege ich immer so Messages von den Buchungsplattformen Airbnb, Booking.com und von unserem Property Management. Stornierung, Stornierung, Stornierung. Also wirklich, es ging tagelang hunderte, tausende Stornierungen rein. Wir haben quasi innerhalb von, sagen wir mal, 10 Tagen haben wir 90% des Jahresumsatz verloren. Also einfach weg. Mhm. Ne? Also so wie bei dir quasi keiner mehr irgendein Eventbuch, dich für ein Event buchen konnte. War bei uns klar, das ganze Ding zerrinnt uns unter den Fingern.
Und wir macht man natürlich, hat man erstmal Panik, weil man natürlich die Kosten hat, das Personal hat, Mieten, Immobilien, die da finanziert sind und so weiter und so fort.
Klar.
Und da machst du natürlich erstmal, fällt dir nicht viel ein. Was machst du? Dann versuchst du rechts, links, hoch, runter, telefonierst. Mhm. Wir hatten dann noch einigermaßen einen Glücksfall, dass wir dann noch eine Reisegruppe aufnehmen konnten, die aus diesen, weil die Hotels mussten ja auch schließen und die mussten quasi in Quarantäne. Klar. Und weil wir ja einzelne Apartments hatten, konnten wir da 12, 15 IT-Berater aus Indien quasi einquartieren. Ja. Die waren auch sehr dankbar. Aber das war ja auch nur eine Zwischenlösung. Ja. Also da kriegt man ja keine 55 Apartments voll. Ja. Und nachdem das dann wirklich so krass ersichtlich war und wir aber natürlich auch gesehen haben, naja, allen Hotels geht es so, den Airlines geht es so, vielen anderen auch, haben wir wirklich so, auf einmal sind wir so zur Ruhe gekommen. Also es ist eine ganz seltsame Ruhe, dass du die Panik weicht, weil du dich quasi dem hingeben musst. Ja? Du kannst es ja nicht ändern, du hörst dich um, allen anderen geht es quasi genauso. Das war so ein kleiner Trost. Und so einerseits trat so eine gewisse Erleichterung ein, so okay, jetzt haben wir quasi Zwangsurlaub. Ja. Ja, da sind aber auch unschöne Dinge passiert. Also man hat ja auch Verträge, mit Stornierungssachen, auch bei Airbnb und da, oder auch andere Geschäftspartner, die dann aus Verträgen, die einfach, man kann ja über alles reden, gerade in solchen Situationen, aber dann vollkommen egoistisch und wirklich nach mir die Sinnflut da raus wollten. Mhm. Airbnb ist global seinen Gastgebern, die ja diese Marke aufgebaut haben, in den Rücken gefallen und hat quasi aus sämtliche Stornierungsvereinbarungen gekippt zugunsten der Gäste, ja. Und hat quasi alle im Regen stehen lassen. Das war sehr, sehr, sehr unschön. Also erstmal, einerseits erstmal so weniger Panik, weil man ist ja machtlos in dem Moment, aber trotzdem totale Verunsicherung, weil man ja gar nicht weiß, ja, geht das jetzt irgendwie dann 3 Wochen oder 4 Wochen? Können wir dann eben, findet die Time Warp in Mannheim statt, so ein riesen Techno-Festival oder im Juli irgendwelches Event oder SAP Arena, was ist da jetzt los? Totale Verunsicherung. Ja. Und das war auch interessant zu sehen, wie schnell man bereit ist, auch so seine freiheitlichen Grundrechte zum Teil aufzugeben und zu opfern, um quasi allen anderen und sich selbst das Überleben zu, also diese Solidarität zu ermöglichen. Ja, das war auch sehr, sehr interessant zu sehen. Also der März war so ein Monat, also das war einfach nur totale Verunsicherung.
Vom totalen Schock in eine Schockstarre.
Ja, genau.
Und dann, so wie du das beschreibst, so habe ich das auch erlebt, so eine Entspannung.
Ja,
ne? Auf einmal, du warst ja wie im Hamsterkäfig oder im Hamsterrad. Du liefst die ganze Zeit. Ne? Ja. Ich hatte teilweise 3 Vorträge am Tag und auf einmal nichts mehr. Ja. Und weißt du, wenn du morgens einen Vortrag in München hast, mittags einen in Hamburg und nachmittags in Frankfurt, dann bist du auch zwischen den Vorträgen gut beschäftigt, weil du musst deinen Flieger kriegen, deine Bahn kriegen, dein Dings. Wenn irgendwas nicht hinhaut, weißt du genau, dann bist du im Eimer. Ja, ja, ja. Dann gibt's Stress, ne? Und aber das habe ich ehrlich gesagt die letzten 5-6 Jahre immer super hingekriegt, immer. Ich habe nicht einmal einen Vortrag verschieben müssen und auf einmal war gar nichts mehr da. Ja. Ne? Und die Menschen waren komplett geschockt. Ich hatte in manchem Jahr vorher 150, 200 Flüge, nationale, internationale.
Ja, Wahnsinn.
In 2020, ich habe jetzt mal gezählt, waren es 5.
Ja.
Ich hatte 5 Flüge.
Wahnsinn.
Also die arme Lufthansa, sage ich immer nur, die können einem nur leid tun. Ne? Videokonferenzen statt Kundenmeetings und Staus. Was meinst du, wie oft ich im Stau gestanden habe, wie viele Stunden ich im Flughafen gesessen habe, weil dann doch irgendeine Maschine Verspätung hatte und so weiter. Und auf einmal war da Zeit fürs Wandern, Zeit für Mountainbiken.
Genau.
Wir haben uns 2 Mountainbikes gekauft.
Habt ihr noch welche gekriegt? Ja gut, habt ihr Glück gehabt.
Aber so gerade, wir waren die Letzten vor dem Lockdown, bevor dann gar nichts mehr ging.
Ja.
Und irgendwie habe ich das kommen sehen und dann sind wir hier rumgefahren. Und glaubst du was, Roland, ich habe auf einmal gemerkt, wie schön Deutschland ist.
Ja,
ne?
Ja.
Diese Renaissance des Lokalen. Ne? Du hast wieder lokal Dinge gemacht. Ne? Die Restaurants auch wieder auf. Und auf einmal warst du, so wie du sagst, tiefenentspannt, ja, obwohl quasi wirtschaftlich, ökonomisch es ja eine Katastrophe war. Ne? Aber die Schlagzeile dann im April kam ja, dass die Luft über China nie so sauber war, genau, wie in dem Monat. Genau, genau. Ne? Also auf einmal, die Welt konnte scheinbar wieder atmen sozusagen. Die, ja, Natur hat sich vom Menschen erholt sozusagen.
Ja, ja. Also das, man hat ja den Eindruck, man lebte quasi vorher, also das sind so die leicht positiven Aspekte, in so einem Permanent Error Stadium. Ne? Da hast du ja auch, mhm, drüber geschrieben. Und wir hatten nämlich genau auch sowas. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben zum Teil, wir sind morgens quasi die Kinder in die Kita gefahren und wegen diesem riesen, sag mal, diesen Geburtsschmerzen, wenn so eine Firma so schnell wächst. Mhm. Wir sind zum Teil morgens um 9.30 Uhr in der Tiefgarage angekommen vom Büro und wir waren schon platt, mhm, weil wir genau wussten, heute, ja, müssen wir wieder die Welt retten. Wir haben gerade die Kinder abgegeben. Ja. Alle haben zu wenig, ja, Schlaf. Wir sind auch umgezogen letztes Jahr. Und wir haben im Grunde, mhm, genommen auch diesen Irrsinn, den du gerade auf einer anderen Ebene gehabt, ja, diesen Business-Irrsinn. Und auf einmal, mhm, volle Handbremse. Und da hat man so den Eindruck, haben wir alle jahrelang in so einem, mhm, Permanent-Error-Stadium gelebt, Karl-Heinz?
Ja, genau.
Also wir sind
der
ja
Systemfehler.
Wir haben doch die Systemfehler quasi gebaut, gemacht, gelebt und waren quasi hier die Kings of the Road, ja.
Das, genau, ist doch, the sky is the limit. Wir, genau, alle wollten wachsen, genau, wachsen, wachsen. Genau, genau. Mehr, es ging gar nicht um größer, schneller und höher. Und auf einmal kam mir wieder das Zitat von Josef Schumpeter, ja, ja, fiel mir in die Hände, dass die schöpferische Zerstörung notwendig sei, um die Systemfehler zu beheben und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und als ich dieses Zitat auf einmal wieder las, da dachte ich, verdammt, hier gibt es, genau, einen wirklichen Systemfehler. Ja, ja, ja. Genau, und ich hatte jetzt dieses Buch, das ist ja ein Wirtschaftskrimi in dem Falle, da geht es um Dieselgate und ich versuche zu beschreiben, wie kann es denn überhaupt zu sowas kommen, so zu solchen Systemfehlern, und dann mit dem zweiten Buch, Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, Fragezeichen, ja, weil, ja, ich habe gesagt, dass ich möchte einfach die These aufstellen, dass es so ist, und inzwischen denke ich, fühle ich mich in vielerlei Hinsicht bestätigt, ne? Weil das, was wir getan haben, war nicht immer unbedingt sinnvoll. Und ich glaube, die Menschen haben dann im April, nachdem sie ja zunächst mal fassungslos waren, mhm, jetzt kam im April, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, eine unglaubliche Trockenheit dazu.
Richtig, ja.
Offensichtlich war die Klimakrise wieder präsent, weil die Bauern klagten, dass gerade jetzt in der Zeit, wo gesät wurde und wo eigentlich ausgetragen werden musste, dass auf einmal gar nichts mehr ging, weil kein Wasser da war.
Ja,
ne?
Ja.
Bis 1,80 Meter Tiefe war der Boden rappeltrocken und die Bauern machten Alarm und sagten, hör mal, wenn das so weitergeht, dann werden wir kaum Ernte haben.
Hm, ne? Also das, dieses Zurück zur Natur, jetzt sind wir genau im April schon gelandet, das ging, mhm, bei uns, oder sagen wir, sich auf lokale Stärken hier zu besinnen, mhm, das war bei uns genauso, man erkundet dann halt hier die Pfalz oder den Odenwald und macht dann, mhm, im Heuhotel mal ein langes Wochenende oder sonst was, und, ja, man merkt, dass man diesen ganzen Stress, wieder irgendwo hinzufliegen und wieder in ein Taxi, wieder in irgendeinen Club oder auch nicht,
ja,
das ist eigentlich, braucht man eigentlich gar nicht, die Kinder waren mega glücklich, wir waren mega entspannt. Einziger Nachteil ist, also der Corona-Alkoholkonsum, der, ja, ging schon auch nach oben. Ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber also der Weinverbrauch ist doch erheblich gestiegen pro 100 Kilometer. Ja. Und aber da war wirklich dann im April, hat man schon gemerkt, wir sind ja nicht so weit weg, auch vom Frankfurter Flughafen, dass der, mhm, Himmel, man sieht keine Flugzeuge am Himmel. Das war ja, gab es ja noch nie.
Ja, ja. Ja, genau, das ist so, das ist so. Aber man muss eben auch sagen, dass der Natur Corona nicht geschadet hat. Ne? Die Luft über China war besser als je zuvor. In unseren Städten sanken zum ersten Mal die CO2-Werte und die Feinstaubbelastung. Ne? Klar, auch wenn kein Flieger am Himmel ist. Ne? Sonst, wir sehen ja immer, was so Richtung Frankfurt so fliegt, die Kondensstreifen. Auf einmal waren alle Kondensstreifen hatten sich aufgelöst. Die Flüsse, unsere Luft, die Natur kam tatsächlich wieder zum Atmen. Ne? Und was keiner mehr geglaubt hatte, auf einmal hieß es, wir können vielleicht doch unsere Klimaziele noch erreichen. Zwar vollkommen ungeplant, ja. So hatte sich das keiner gewünscht, aber es gab wieder mehr Zeit, ne? Mama und Papa waren zu Hause, konnten sich selber um die Kids kümmern. Homeoffice macht es möglich inzwischen. Die Digitalisierung bekam ja einen dramatischen Aufwind. Auf einmal redete jeder von Zoom-Konferenzen, WebEx und Videokonferenz-Conference-Calls. Und es gab so eine schöne Grafik, wo gefragt wurde, wer hat bei Ihnen die Digitalisierung im Unternehmen vorangetrieben? Der CTO, der CEO oder Corona? Und tatsächlich, eindeutig, die meisten Leute sagten, es war Corona. Ne, vorher wären das 4-Jahres-Projekte gewesen mit dem Homeoffice und Digitalisierung. Und jetzt auf einmal war in 3 Wochen klar, entweder so oder wir arbeiten gar nicht mehr. Ja?
Genau.
Und das ging. Ne? Und in der Zeit hörte ich überall die Leute, ne, die waren teilweise, saßen die auf ihren Terrassen, auf den Balkonen und waren Videokonferenzen am Machen. Und das, was man am meisten hört, dein Mikro ist noch stumm. Genau. Könnt ihr mich alle hören? Richtig. Auf einmal wurden das so, die jeder wusste, okay, die sind genau wie du, jeder kämpft im Moment noch mit der Technik.
Richtig.
Denn im April hatten wir uns noch nicht an das Zooming und die Videokonferenzen gewöhnt.
Da war das alles noch relativ neu, ne? Aber da, das ist natürlich ein Vorteil. Bei mir war es noch nicht ganz so nahtlos und nicht ganz so schnell, weil wir waren ja damit quasi beschäftigt, also vor der großen Frage, ja, was machen wir denn jetzt überhaupt mit dem Rest des Geschäftslebens? Ne? Also wir waren natürlich auch zu Hause, die Kinder auch, aber wir waren halt mit so Dingen beschäftigt, wie Kurzarbeit beantragen für unsere Mitarbeiter, Soforthilfe, was ist das, wo kriegt man das? Auch natürlich zu gucken, welche Verträge kann man auflösen, wie kann man Fixkosten runterpacken. Also man hatte im Grunde genommen, ich habe auch mit anderen Unternehmern gesprochen, wir haben gefühlt 3-mal so viel Arbeit gehabt, Admin-Arbeit gehabt, ja, aber quasi keinen Umsatz. Ja, also das war nicht gut, hatte keinen Spaß gemacht. Ja. Und vor allem, das sind alles Themen, also ich bin jetzt Anfang 50, also ich arbeite seit meinem 17. Lebensjahr, also ich also seit weit über 30 Jahren mich mit solchen Themen noch nie beschäftigen müssen. Und das war, einerseits so einfach frustrierend, weil man man weiß, man muss sehr viel Arbeit in die Vergangenheit oder in die Abwicklung der Vergangenheit stecken. Und man kann, man hat nicht die Zeit, eigentlich sich um die Zukunft zu kümmern. Das war so ein bisschen der Teufelskreis. Also man kann jetzt nicht einfach den Laden zumachen und sich um nichts kümmern und sagen, ich kümmere mich jetzt um neue Perspektiven und baue was ganz Neues auf, sondern man muss ja das eine noch abwickeln oder managen.
Mehr Arbeit und weniger Kohle. Ja, das war das Problem.
Ne,
weil, also ich habe zu dem Zeitpunkt begonnen, an beiden Büchern zu arbeiten, sowohl Permanent Error als auch Stillstand als Beschleuniger. Alles andere, das Einkommen war quasi auf null gesunken, aber du warst busy auf jeden Fall. Ne?
Du hast die Zeit sehr gut genutzt auf jeden Fall, ja.
Ja, aber das ist so, die ganzen Hyperaktiven und Hyperventilierenden, so wie auch ich. Ich war auch ein bisschen in dem Mod, ne? Du dachtest ja, du musst ja jetzt irgendwas tun. Du kannst ja nicht zu Hause, also dieses sich einfach reinfallen lassen, zu dem Zeitpunkt war ich da noch nicht so bereit. Nee.
Man muss irgendwie an der Zukunft arbeiten. Ja, bei uns war die Zukunft, hat sich in erster Linie auf dem eigenen Grundstück abgespielt. Wir sind ja in 2019 im Oktober auch wirklich in einer mega Stresssituation noch umgezogen, so wie ihr auch, in ein neues Haus, ein großes Grundstück. Riesengarten, ja, da muss halt auch mal was gemacht werden. Und dann habe ich gesagt, jetzt Geld kommt keins rein, Zeit haste, da bin ich jetzt halt der Gärtner, ne? Und dann ging es halt hier runter. Ja. Aber das Positive da war, dass man wirklich ja die Erfolge sieht. Ne? Also man macht was und knüllt was und die Kinder genießen den neuen Rasen, den man da hingelegt hat.
Und du hattest schönes Wetter.
Wir hatten super Wetter und muss man natürlich auch sagen, die Kinder haben uns, also wir haben die Kinder früh morgens normalerweise, also sehr früh in der Kita abgegeben und abends wieder abgeholt. Also die hatten ja, die kennen das, also mich quasi auch nicht in diesem Modus, dass ich weg die ganze Zeit durch die Gegend fliege, wie wir damals, aber die hatten ja wirklich, waren die ja auch im vollen Arbeitstag, waren die ja weg. Mhm. Und oft genug haben wir die abgeholt und dann haben wir quasi, das war an der Tanke quasi noch was zu essen geholt, dann sind wir nach Hause gefahren, also dann von Mannheim nach Worms und dann sind die im Auto eingeschlafen mit dem Essen in der Hand, ja. Und dann war der Tag rum, also das war auch kein, das war natürlich keine Lösung, ja. Das war uns allen klar, bis Schulanfang war im September, da kommen wir gleich drauf, aber die Kinder haben das natürlich umso mehr genossen, das ist ja klar. Und das war insofern, das ist der positive Aspekt daran.
Ich vergesse, das änderte sich dann so langsam im Mai. Übrigens, im Mai hast du mich das erste Mal wieder angesprochen. Da sind wir beide wieder in Kontakt gekommen. Inzwischen sprach man ja, da gab es diesen neuen Begriff New Normal mit Corona. Ja, ne? Wir hatten uns irgendwie schon dran gewöhnt. Es gab erste Hinweise, dass die Krise vielleicht auch eine Chance sein kann. Ne? Krise, Krisis, bewerten, beurteilen, entscheiden. Katastrophe, Kata und Strefein, Wenden, Umkehren, also der Umkehrpunkt als Katastrophe. Und es gab die ersten größeren Proteste gegen Beschränkungen, also und es gab auch schon die ersten Debatten um Lockerungen des Lockdowns, ja. Und in dem Zeitpunkt kamen wir dann wieder intensiver ins Gespräch. Genau. Wie war der Mai bei dir?
Also der Mai war natürlich weiter von Unsicherheiten geprägt, also keine neuen Perspektiven. Wir haben natürlich auch mit Banken viel Verträge gehabt, auch große Mietverträge gehabt, auch mit in dem Fall war die Bank auch der Vermieter. Und das Interessante war, dass dort wir von, das war dann in dem Fall die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, das kann man mal sagen, lobend erwähnen, dass die von sich aus gesagt haben, hey, für die nächsten 3 Monate mindern wir die Kaltmiete um 50%. Ja, also für so ein ganzes Townhouse. Ja, also das schon wirklich, also mit 16 Apartments drin, das war schon ein großer Batzen, wo wir auch gedacht haben, okay, das ist ja interessant. Also man hatte so, man traf auf Verständnis, weil die natürlich auch gesagt haben, ja, sie sind ja auch nicht der Einzige, weil mir ganze Ordner voll mit solchen Vereinbarungen, weil das betrifft ja die halbe Innenstadt, ja, und viele, viele Kleinunternehmer und Unternehmer insgesamt. Ne? Und da kam so eine leichte Hoffnung auf Richtung Sommer insgesamt, dass da vielleicht wieder mehr gehen würde. Also man hatte so das Gefühl, alle halten in dieser Leidensgemeinschaft gut zusammen, weil es allen gleich schlecht ging, ja. Und bis auf diese Soforthilfe waren wir leider nicht qualifiziert für alle anderen Dinge, weil wir weil die Parameter einfach nicht passten, weil wir im Vorjahr so stark gewachsen waren. Ja. Also das heißt, die Erkenntnis reift dann so jetzt mittelfristig, da musst du dich um dich selber kümmern, wie immer im Leben. Du musst dich selbst quasi im eigenen Schopfe aus dem Schlamm, aus dem Schlamassel rausziehen, wie Münchhausen, ja. Weil das war klar, selbst wenn das Geschäft wieder zurückkommt, wird es aber nicht mehr in dem, sagen wir mal, mit dieser Sicherheit und mit dieser Planungssicherheit kommen. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, alte Netzwerke zu reaktivieren, haben wir uns irgendwie wieder nach einer langen Zeit wieder mal kontaktiert und habe natürlich auch wegen Jobs und 1000 Gespräche und auch sehr gute Gespräche gehabt, aber es ging natürlich allen gleich. Ne? Da ist ja, wenn quasi überall Unsicherheit ist und überall Budgets wegbrechen, dann sagen sie, ach Herr Fieger, super, dass Sie wir anrufen, sind wir doch gleich dabei. Ne? Und insofern hat man da noch dran arbeiten müssen. Ja, war also der Mai weiterhin geprägt von Unsicherheit und quasi ohne Perspektivwechsel bisher.
Im, Im Juni, also meine Analyse hat dann ergeben, im Juni kam mal ein neues Thema dazwischen, Black Lives Matters. Ne? Da kam es zu der Ermordung, zu dem Tod von George Floyd, dem Schwarzen, der von Polizisten erstickt worden ist.
Unglaublich menschenverachtende Aktion, das ist ohne Worte.
Ein Hammer, was da passiert ist, und die Bewegung, die es ja schon seit Jahren gab, kriegte komplett neuen Aufschwung. Das hat man ein paar Tage den Coronavirus aus der Visualisierung wegverdrängt. Es kam auch nicht jeden Abend wieder Sondersendung Corona, sondern da hatten wir uns auch schon irgendwie dran gewöhnt. Und dann im Juni passierte das, was man schon länger erwartet hatte. Es kam zu Ausbrüchen von Corona in Schlachthöfen. Tönnies ist da einer der größten gewesen. Und auf einmal wurden diese unhaltbaren Zustände in der Fleischbranche kamen hoch. Und der Verbraucher hat sich aufgeregt. Allerdings muss man sagen, ich sage immer, es war so ein bisschen kognitive Dissonanz, ne? Der beim Verbraucher, ne? Preis und Wollen, das ist immer so eine Sache, ne? Weil also man will nicht, dass diese Massentierhaltung und so weiter so passiert. Ne? Übrigens 55 Millionen Schweine schlachten, da haben wir allein im letzten Jahr geschlachtet. Und davon gehen 40%, vielleicht sogar 50% ins Ausland. Also wir schlachten die hier und produzieren die hier, aber wir verkaufen die ins Ausland. Und was bei uns bleibt, ist ein bisschen Kohle. Die bleibt bei Herr Tönnies und Co. Und, Entschuldigung, die Scheiße. Die bleibt auch hier. Das ist ein bisschen schlecht. Ne? Und ich sage immer, keine gute Idee, ne? Denn wir alle entscheiden letztendlich an der Kasse. Also nur protestieren ist eine Sache, aber was dagegen tun, ne? Wenn man dann trotzdem das Kilo Fleisch für 3,99 erwartet oder das halbe Hähnchen für 99 Cent, das kann nicht Bio sein. Und ehrlich gesagt, ich bin kein Vegetarier oder ich bin auch kein Veganer. Ich esse gerne auch mal ein Stück Fleisch, aber bei uns, wir haben uns im letzten Jahr dann wirklich angewöhnt, wir gehen nur noch zum lokalen Metzger, der Metzger Kraus hier bei uns in der Gegend, ein Wahnsinnsmetzger, also wirklich ein Feinschmecker-Metzger und der auch lokal wiederum kauft. Ne? Also der kauft eben nicht das argentinische Fleisch und so weiter. Der achtet selber drauf, dass der CO2-Footprint da stimmt und so weiter. Und da kann ich nur sagen, dann ist gegen ein Stück Fleisch auch nichts einzuwenden. Das Problem ist diese Massentierhaltung. Und da denke ich, da kann jeder von uns was dran tun. Und das kam dann im Juni so richtig ins Bewusstsein der Menschen. Und die Weitsicht, die jetzt erforderlich ist, um Umweltschutz und auch die Gefahr durch Zoonosen, also dieser Virus, dieser Coronavirus, ist ja letztendlich eine Übersprungsgeschichte aus der Tierwelt in die menschliche Viruswelt. Die nimmt eben zu und das beeinflusst eben zum einen Klimaneutralität, die Reduktion der Emissionen, Schutz des Umweltes, der Böden, Luft, Grundwasser, ne? Das wird immer zentraler und die Tierhaltung und die Veredelungsindustrie verursachen da tatsächlich einen Großteil der Belastung. Das können wir alle in den Griff kriegen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen bewusst geworden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir haben viele Freunde im Bekanntenkreis, die inzwischen sagen, Qualität gerne, aber nicht mehr diese Qualität. Es muss auch nicht mehr jeden Tag ein Stück Fleisch sein.
Ja. Du hattest, ich glaube, war das in Erde 5.0, als du das Thema auch schon mal beschrieben hattest?
Absolut.
Also dieses Nachhaltigkeit und Ernährung, wie das alles zusammenhängt.
Genau. Und tatsächlich die Massentierhaltung, und ich rede wirklich nur von der Massentierhaltung, ne, es gibt in Deutschland, in Schleswig-Holstein und auch in Nordrhein-Westfalen Schweinemastfarmen, die 30.000 Tiere halten. Ja, das muss man sich vorstellen. Ja. Ne, wo 10.000 Sauen 35.000 Tiere im Jahr wieder produzieren. Also unvorstellbare Mengen. Und das ist einfach schlecht. Ja, ne? Da müssen wir weg. Das ist weder für die Tiere gut, noch ist es gut für den Menschen. Ja, das muss einfach klar sehen. Und das habe ich in Erde 5.0 bereits, als Thema
gehabt. Ja, ja. Ja, bei uns war der Juni auch so, da gab es so eine zarte Hoffnung, dass das Business vielleicht wieder anzieht. Ja, und dann hat man aber gemerkt, ja, okay, ein bisschen was geht. Und man hat zuerst so die Illusion, das wird dann wieder. Und da guckt man auf die Zahlen und sagt dann aber, naja, also es fühlt sich jetzt wieder nach Arbeit an, aber so mit 40 oder vielleicht 60% des Vorjahresumsatzes kannst du dauerhaft aber auch keinen Spaß haben. Ja. Also das heißt, Downsizing, wirklich jetzt final die Sachen kündigen, auch leider Entlassungen. Ja. Das ging nicht anders, weil das wird nie wieder so, wie es war. Und das bedeutete für uns, dass quasi 8 Jahre Arbeit und auch 8 Jahre Expertise stehen im Grunde genommen vor dem Aus. Ja. Also das ruht jetzt so ein bisschen. Meine Frau betreibt das so in ganz kleiner Flamme noch weiter, aber wir gehen beide davon aus, nee, das kommt nicht mehr, das wird auch so nicht wieder sein. Das bedeutete für mich auch, oder da haben wir dann auch quasi intern beschlossen, so okay, ich kümmere mich um quasi die Zukunft und du kümmerst dich um die Vergangenheit, ja, also dass wir uns so ein bisschen aufgeteilt haben. Und dann habe ich überlegt, ja, vor 10 Jahren, 11 Jahren, aus dem Studium raus, wie habe ich dann quasi Netzwerke aufgebaut und quasi Projekte geholt? Ja, ich habe im Prinzip kommuniziert und publiziert in Form eines Blogs und einer Webseite. Und dann ich sage, was macht man denn heute so? Ja, heute macht man gerne Podcasts. Ich sage, Mensch, Podcast, Audio kann ich auch. Habe ich Karl-Heinz angerufen und gesagt, Karl-Heinz, Mensch, wie wär's mit einem Podcast? Du hast doch so viele gute Themen und natürlich auch ein gutes Netzwerk. Lass uns doch mal hier. Und seit Juni machen wir den Podcast. Also jetzt auch schon ein halbes
Absolut,
Jahr,
ne? Absolut. Das ist schon enorm. Ne? Aber da siehst du, wie die menschliche Kreativität scheinbar auch diese Art der Krisen braucht, nach anderen Lösungen zu suchen.
Ja.
Und dann ging es ja in den Juli. Wir hatten inzwischen unsere ersten Podcasts gemacht. Es gab die ersten Sorgen um eine zweite Welle. Corona bestimmte weiter das Geschehen. Die EU, Frau von der Leyen, hatten inzwischen ein Hilfspaket, ein 750 Milliarden Euro, unvorstellbar viel Geld, geschnürt. Sie nannte das Wiederaufbaupaket. Tatsache ist, ich habe den Begriff immer für falsch gehalten. Ja. Ich habe gesagt, wir brauchen eine neue Gründerzeit. Da haben wir ja viele Podcasts auch zu dem Thema gemacht, warum Gründer und Innovation so wichtig ist. Wir kochten wieder zu Hause, ne? Die Ernährung wurde wichtiger, was in vielen Familien so ging. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ihr habt dann vermutlich auch, ne? Restaurants waren ja jetzt zu. Früher sind wir ja oft ausessen gegangen.
Ja, wobei wir schon immer sehr viel selbst kochen. Wir nutzen Marley Spoon, also so einen Lieferservice, die quasi die Lebensmittel liefern und Rezepte gute. Also dass man zumindest sich nicht um den Einkauf kümmern muss oder auch um die Frage, was kochen wir denn heute? Also das ist quasi alles da und das ist sehr gesund und auch sehr abwechslungsreich. Also das haben wir schon vorher gemacht, soweit es auch ging. Aber ja, klar, also jetzt ohne Restaurants natürlich noch mehr. Und das ist auch gut so. Ja. Da machen die Kinder auch mal gerne mit.
Ja, und ich glaube übrigens auch da, dieses Bewusstsein der Familien, sich bewusst für anderes Essen, selber kochen, die grünen Kisten, die vom Biobauern kommen, die überall inzwischen rumgehen, die wurden vermehrt gekauft. Manche konnten sogar gar keine neuen Kunden mehr aufnehmen. Ich hatte hier mit so einem Biobauern von unserer grünen Kiste gesprochen und die sagten, wir können nicht mehr, uns fehlen allein die Autos, das alles auszuliefern. Das ging nicht mehr. Und ich glaube, dass das auch den Kindern zugute kam. Die Zeit, die erlebten wieder, dass Vater und Mutter auch selber mal wieder an dem Herd stehen und was kochen für die Kids. Also das war, glaube ich, sehr gut und ist auch für die Ernährung und für die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen für die Kinder
wichtig. Klar. Naja, bei uns ist im Juli im Prinzip die finale Entscheidung gefallen, dass wir quasi das Headquarter, also den Sitz, den Firmensitz mit Büro, mit Wäscherei, mit Infrastruktur komplett aufgeben. Also wir haben nicht nur Homeoffice gemacht, sondern wir haben im Grunde genommen das gesamte Ding aufgelöst. Ja. Und da muss man schon sagen, also das ganze Geld, was da drin steckt, ist eine Sache, aber natürlich die ganze Arbeit und die Energie, die du da reingesteckt hast,
Wahnsinn.
Da blutet einem wirklich das Herz. Ja. Und das aber tatsächlich auch ohne konkret jetzt einen Plan B in der Tasche zu haben. Also ohne jetzt wirklich zu sagen, okay, jetzt schließen wir da ab und da hinten schließen wir die neue Tür auf und dann geht das wieder weiter. Viele Gespräche mit wirklich guten Unternehmensberatungen, Agenturnetzwerke, die ich kenne, Softwarehersteller. Aber das ist halt gut, dann ist dann noch vor dem Sommer gewesen. Aber du musst ja quasi weiter nach vorne denken und, dran, und einfach dran glauben und einfach machen. Also das hilft ja alles nicht. Ne? Da war im Juli noch Geburtstag unserer Tochter, die wurde 4. Und das war dann so eine mehr oder weniger halb illegale Geburtstagsparty, aber im Garten mit viel Abstand und wiederum mit den gleichen Kids, mit denen sie sowieso immer die ganze Zeit zusammen rumhängen. Also es war unproblematisch. Noch positiv, dass die Kinder halt so das Reiten für sich entdeckt haben. Das ging dann auch noch. Ja, also so wie meine Mutter oder auch meine Schwester, also sehr intensive Reiter waren immer. Dann unser Sohn hat dann, wir haben im Bekanntenkreis einen DLRG-Rettungsschwimmer und der war dann mit seinem Sohn und unserem Sohn regelmäßig im Schwimmen, während wir damit beschäftigt waren, die Firma aufzulösen. Und dann kam unser Sohn eines Abends nach Hause und hat ein Seepferdchen quasi in der Hand. Also hat quasi so nebenbei sein Schwimmabzeichen gemacht. Ja. Und das ist natürlich auch gut, ja, weil ich will ja, dass die Kinder auch im eigenen Pool nicht irgendwie absaufen irgendwann mal. Naja, und dann haben wir natürlich auch, irgendwo muss ja Geld herkommen. Haben wir gesagt, Mensch, dann gucken wir mal, ob wir eine unserer Immobilien verkaufen können und haben das mal angeleiert, denn also man muss ja quasi überlegen, okay, also jetzt, man spricht ja immer von Betongold, jetzt brauchen wir quasi wieder ein bisschen Gold. Das fühlt sich ja immer so ein bisschen wie beim Monopoly spielen, jetzt müssen wir halt mal wieder was zurückgeben, nicht nur kaufen und investieren, sondern auch mal wieder divestieren und haben wir dann auch angeleiert. Ja, das hat dann zwar ein paar Monate gedauert, aber der Markt hat es hergegeben und das insofern, ja, das ist schon mal ganz gut.
Genau. Also das ist natürlich, also das klingt echt nach viel Herzblut. Ja. Ich habe das ja erlebt, wie ihr in den Jahren diese Sache aufgebaut habt. Und dann, wenn du das abwickelst ohne Plan B, ist natürlich eine super schwierige Entscheidung. Aber irgendwann muss man auch mal harte Cuts machen. Ne? Bei uns war es so, dass Priska sich bereits im März, April, wir hatten unverschämtes Glück, sie hatte ja eine große Galerie gehabt und es war ja jetzt klar, Lockdown und so weiter mit Corona, die nächsten ein, zwei Jahre, Vernissagen mit 200-300 Mann in der Galerie, die wird so die nächsten Jahre nicht geben können. Klar. Ja. Dann haben wir entschieden, wir kündigen den Vertrag, der war gerade kündbar. Und im August zog sie dann in mein Büro. Also sprich, ich habe ja ein großes Büro da gehabt, 500 Quadratmeter am Konrad-Adenauer-Ufer in Köln. Ich selber war aber eigentlich fast nur noch im Homeoffice. Ich hatte ja eine ganze Reihe von Startups dort aufgenommen, also Memtel und andere, die da inzwischen Talento Today, die da quasi dann auch offiziell gemeldet waren und auch von dort aus arbeiteten. Ja. Aber jetzt haben wir auch noch die Galerie in dieses Büro gebracht.
Das finde ich super.
Und das hat unglaublich gut funktioniert. Ja. Und das war im Nachhinein, Priska ist ganz glücklich, wegen dieser Kombination. Also die Business-Leute mit den anderen zusammenzubringen. Mhm. Und wir sparen natürlich eine Miete.
Ja, ja, klar.
Und das, wenn der Umsatz fast weggebrochen war, zumindest für ein paar Monate.
Ja, man ringt ja dann auch eine Weile damit sich, so, das so nach dem Motto, wie sieht das denn aus? Ja, also so.
Genau,
man geht das überhaupt? Akzeptieren die Menschen das? Und ich meine, die Priska ist ja eine gestandene, wirklich Galeristin schon seit Jahrzehnten.
20 Jahre.
Das ist natürlich auch ein Signal, wenn sie diesen Schritt geht, dann hat das ja auch eine gewisse Aussagekraft, würde ich mal sagen.
Absolut.
Es war natürlich ein cleverer Schritt und kreativ, sag mal, kreative oder Kunst quasi im Büro und im Business-Kontext zu haben, das tut sowieso immer gut. Ja.
Aus der Not heraus geboren, muss man sagen. Ja. Und inzwischen funktioniert es überraschend gut. Ich habe jetzt zwar quasi mein Büro hergegeben, allerdings muss ich auch sagen, ich frage mich auch oft, warum wollte ich überhaupt noch mal nach Köln fahren? Weil auch bei mir, früher hast du gedacht als Chef, du musst immer bei den Mitarbeitern sein. Ja. Ich glaube, ich habe die oft auch nur gestört, ehrlich gesagt. Ja. Umgedreht, ich kam auch nicht immer so zu den Dingen, die ich machen wollte. Und auf einmal ging es wieder. Ne? Und jetzt im August, da wo ja langsam die Infektionszahlen wieder angestiegen sind. Es gab übrigens im August diese katastrophale Explosion in Beirut, wo Düngemittel explodiert sind, wo 900 Menschen zum Teil sehr schwer verletzt und getötet wurden. und wo letztendlich halb Beirut zerstört worden ist, eine Stadt, der es eh nicht so gut ging, wo die Menschen schon lange demonstrierten. In dem Monat ist übrigens dann auch der Kreml-Kritiker Nawalny einem Giftanschlag zum Opfer gefallen. Ja, ja. Dieses Novichok, dieses Gift, was angeblich aus dem Kreml kam. Wir hatten dann auch entschieden, also Urlaub, es gab ja wieder Hotels, aber wir haben entschieden, wir fahren nicht. Also wir haben alles storniert und wir sind in dem Jahr nicht in Urlaub gefahren, weil für mich fühlte sich das einfach nicht gut an. Wir haben dann gesagt, komm, wir streichen das und wir bleiben zu Hause und genießen das mit den Rädern und mit Wandern und hier lokal machen wir so Tagesausflüge. Und das war eine wunderschöne Zeit übrigens dann im Nachhinein.
Den Sommer so genießen konnten wir den August nicht so wirklich, weil nachdem natürlich klar war, dass wir da diese gesamte Hauptquartier auflösen, geht natürlich die Arbeit weiter. Ne? Und da muss man sich viele Sachen regeln, auch logistisch viele Dinge sich kümmern. Das hat viel meine Frau natürlich auch gestemmt. Ich habe dann erste kleine Beratungsprojekte gemacht. Das ging dann schon mal, damit konnte man sich schon über Wasser halten. Also das war so die ersten Lichtblicke, die so da waren. Insgesamt einfach das so zu sehen, dass Nottugend, hast du eben gesagt, aber dass das Familie natürlich auch wirklich zusammenhält. Also wirklich wie Pech und Schwefel. Also wir sind sowieso immer schon ein gutes Team, aber das war jetzt nochmal so eine Sache, wo man sich einfach 1000%ig gegenseitig aufeinander verlassen muss und auch kann. Und dann muss man da einfach gemeinsam durchrudern. Ne? Also anders geht es nicht. Also August war im Grunde genommen geprägt von weiterhin viel Arbeit für wenig oder für nichts, sodass wir dann auch uns eher dann auf den Herbst, Winter gefreut haben, weil wir alle gedacht haben, dann wird es besser, dann geht es dann auch wieder weiter. Ja. Und dann irgendwie geht es immer weiter. Dann kam der September langsam mit anderen wahnsinnigen Ereignissen.
Und dann kamen neue Themen. Ne? Das Hauptthema im September war tatsächlich neben Corona die Zerstörung des Flüchtlingslagers in Moria. Es kam eine erneute Diskussion über die Migrationspolitik. Ich glaube, wenn wir nachher mal rückwirkend aufs Jahr gucken wird, würden wir sagen, wir haben einiges geschafft in dem Jahr, aber was die Flüchtlinge angeht, haben wir wenig geschafft. Ich muss ja sagen, ich bin großer Fan von Gerd Müller von der CSU, unser Entwicklungshilfeminister. Ich hätte nie erwartet, dass ich mal sagen werde, ich stehe auf jemanden von der CSU, aber der Gerd Müller macht wirklich einen Wahnsinnsjob im Entwicklungshilfeministerium und er sagt halt wörtlich, dass Corona für uns eine Katastrophe sein mag, aber für die Flüchtlinge ist es eine Katastrophe biblischen Ausmaßes und die werden die Folgen von Corona, auch weil keine Entwicklungshilfe mehr entsandt werden könnten. Die Missionare wurden zum Teil abgezogen. Die Hilfstruppen, ne, weil diese Reisebeschränkungen, das machen wir uns ja gar nicht so klar.
Die gelten
ja auch für alle, die helfen wollen und helfen sollten. Und die haben wir zurückgezogen. Das heißt, es gab die letzten 20 Jahre nie mehr so viele Hungerstote und durch die Folgen der Corona-Epidemie Menschen, die leiden, die sterben und da müssen wir unbedingt was tun und das kam im September so richtig hoch und dann kam gleichzeitig diese Krawalle in Leipzig, wo du ja gedacht hast, ne, diese ganzen Verschwörungstheoretiker, QAnon, Rechtsradikale, die Bundesrepublik Deutschland in Frage stellen, die Reichsbürger und da hast du dich ja nur gefragt, sag mal, haben diese eigentlich noch alle? In welcher Welt leben wir denn? Ja, da konnte man nur noch sprachlos zusehen, was da passiert.
Kompletter Realitätsverlust und die jetzigen Infektionszahlen zum Beispiel in Sachsen, die zeigen ja auch, also dass sie falsch lagen damals schon. Ja, also das war
absolut.
Das ist ja vollkommen
neben der Spur. Roland, ich weiß nicht, ob du die Karte gesehen hast. Es gibt eine Karte, Korrelation AfD-Wähler und Coronavirus-Verbreitung. Und das ist fast deckungsgleich. Warum? Weil diese Verweigerer die Wissenschaft eigentlich ablehnen, wo es nur noch um Selbstbewusstsein, Sendebewusstsein und wo es um Meinung statt Wissen geht, gegen alle besseren Erkenntnisse. Und da muss man sich einfach fragen, Jungs, sollten wir denen nicht wieder eine kleine Mauer geben, dass sie sich selber einzäunen können? Ja, da ist man schier verzweifelt.
Na, bei uns war im September das zwei wichtige Ereignisse. Das einmal Einschulung ist ja so ein wichtiges Thema für ein Kind und auch natürlich für die Eltern. Und wirklich die Kinder zu sehen, wie sie am ersten Schultag mit einer Maske dahin gehen müssen, ja, das ist also sowas von schräg, das zu sehen. Aber die Kinder haben das wirklich vollkommen, für die kennen das nicht anders, für die ist das vollkommen normal. Die haben da auch keinen Stress mit, das ist so das Normalste der Welt. Maske auf, rein in die Schule und dann drin halt Maske runter im Klassenzimmer und dann durchlüften und so. Also das ist erstaunlich. Ich meine, das heißt ja immer, the survival of the fittest, also die Anpassungsfähigsten, die werden überleben. Und wir müssen uns jetzt halt den Regeln anpassen. Kindern gelingt es hervorragend. Und ansonsten, ja, geschäftlich mussten wir uns auch anpassen. Wir haben dann dieses große Objekt dann tatsächlich abgegeben Ende September. Mhm. Und und dann war im Prinzip das geschafft. Und da waren wir auch ganz schön platt. Mhm. Und dann kam der Oktober, und dann kam auch schon der Herbst. Ja. Und was kam mit dem Herbst? Die zweite große Welle, meine Güte.
Jetzt im Oktober war sie dann endlich da, so wie übrigens vorhergesagt. Und da muss ich sagen, Frau Dr. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, die es schon lange vorhergesagt hatte, hast du dich noch erinnern können an die Diskussion? Natürlich. Es ist so einfach, Exponentialität im Wachstum, aus 1, 2, 4, 16 und folgende. Ja. Sie hat das tatsächlich als Wissenschaftlerin vorhergesehen und sie hat für drastischere Maßnahmen plädiert, aber die meisten Ministerpräsidenten wollten es nicht, weil klar, der Preis ist hoch. Das war uns allen klar, auch in Bezug auf Kontaktbeschränkungen, Bürgerrechte und so weiter. Und ich glaube nicht, dass Frau Merkel sich das leicht gemacht hat. Ne? Inzwischen nahmen die Demonstrationen gegen die Maßnahmen ja weiter zu. Also diese Gruppen wie QAnon, die Querdenker, Rechtsradikale. Ne? Ich muss sagen, Roland, ich habe Querdenker immer sehr sympathisch empfunden und ich habe Querdenker immer als einen schönen Begriff, ne? Und ich dachte oft, bist du selber auch ein Querdenker. Inzwischen muss ich sagen, für mich ist dieser Begriff komplett verbrannt. Querdenker ist aus meiner Sicht asozial geworden, also schon fast ein Schimpfwort, weil diese Menschen, das sind keine Querdenker, das sind in vielerlei Hinsicht einfach Leute, die opportunistisch sind und was nicht sein kann oder darf, das darf dann auch nicht sein und dann lehnt man das einfach ab, ne? So lange, bis die Wissenschaft oder das Leben eines Besseren belehrt, ne? Ja. Und wir reden jetzt über 1000 Tote am Tag.
Ja, zum Teil auch mehr,
unvorstellbar. Also
drei Airbusse, die jeden Tag abstürzen. Ja? Das muss man sich mal vor Augen halten.
Und sich dann gegen Maskenpflicht zu wehren und sagen, das ist keine Freiheit, das ist mein Bürgerrecht. Da sage ich, sag mal, was, lieber Gott, schmeiß Hirn vom Himmel für diese Menschen. Das ist das Einzige, was mir dazu noch einfällt.
Also ich kenne auch einen Mediziner, also einen Zahnarzt, der auch lange Zeit gesagt hat, ach, das ist doch alles Quatsch, das gibt's ja alles gar nicht. Ja? Also das ist wirklich irre. Und ein anderer alter Schulfreund von mir, der ist Mediziner, der hat am Anfang auch so ein bisschen, der ist Chirurg und der hat dann so ein bisschen geschimpft im März noch, jetzt werden die ganzen Operationen abgesagt und die Intensivbetten werden quasi vorgehalten und es passiert ja nichts. Ja, wir haben jetzt quasi ein paar Italiener noch übernommen, um mal überhaupt erstmal einen Corona-Kranken zu sehen und zu üben. Ja. Der hat auch dem das doch noch nicht geglaubt, aber man konnte es ja tatsächlich hochrechnen und dann im Oktober war es tatsächlich dann so weit und dann nahm das Drama wirklich seinen Lauf. Und bei uns Oktober insgesamt war dann arbeitsmäßig ein bisschen ruhiger, ein bisschen zu ruhig. Also Oktober war ein sehr wichtiger Monat, wegen also drei Dingen. am 26. Oktober wurde quasi diese sogenannte Novemberhilfe angekündigt, die dann auch unter anderen, sagen wir, Berechnungsgrundlagen zustande, quasi die Beträge zustande bringt. Und dann haben wir angefangen mal zu rechnen und gesagt, okay, wenn wir also all das, was wir quasi noch ja, offen haben, beim überwiegend Finanzamt beziehungsweise bei unseren ehemaligen Vermietern und das so kommt, wie es geplant ist, dann kommen wir eigentlich da mit einem blauen Auge durch. Das war so quasi, also man hat quasi eine Perspektive in der Richtung hat sich geöffnet. Ja, das war also schon mal sehr gut. Das zweite war, ja, wir haben auch dann konkreter auch gesprochen. Ne? Also es eröffnete sich auch potenziell eine Perspektive jobmäßig für mich. Das war auch sehr, sehr wichtig. Das Dritte war was ganz anderes. Also meine Frau hat ja jetzt wirklich sehr lange Jahre in ihr Businesszeit und Hirn investiert und hat quasi ein neues Feld für sich entdeckt, was ich seit 10 Jahren belächle und für Irrsinn halte, nämlich dieses ganze Thema Kryptowährungen und ist quasi seit Oktober also ganz intensiv in Krypto unterwegs und auch momentan mit wahnsinnigen Erfolgen. Ja. Und da muss ich auch sagen, okay, also das ist auch sehr, sehr interessant. Also kurzum, so gegen Ende Oktober waren wir ausgeruhter, die großen Berge und großen wirklich Sisyphus-Arbeiten waren erledigt und ja, die Kinder sind dann auch wieder da und das Leben so wirklich Licht am Horizont ist und Licht am Ende des Tunnels, wie auch immer man es nennen mag. Insofern so seit Ende Oktober müssen wir sagen, ist eigentlich alles gut und fast
wieder ein bisschen entspannt.
Ja,
wir machen ja auch ein paar ganz schöne Sachen zusammen, aber da gibt es vielleicht im nächsten Jahr dann
verraten wir jetzt noch nichts.
Schöne Statements zu. Genau. Ne? Ja, und dann kam der November. Ne? Dann kamen die Großdemos im Teil- und Soft-Lockdown sozusagen. In Leipzig und Stuttgart wurden Großdemos gemacht mit Zehntausenden von sogenannten Querdenkern. Das führt zu massiven Eklat, denn die haben alle die Einhaltung der Hygienevorschriften abgelehnt oder zumindest ein Großteil und zum Teil wurden die dann auch aufgelöst. Und November war natürlich auch insofern wichtig, das war dann die Wahl des US-Präsidenten, also Joe Biden und Pamela Harris wurden mehrheitlich gewählt, was ja aber erst im Dezember so richtig klar war, weil unser lieber Freund Donald Trump der Geschichte schreiben wollte und hoffentlich bald Geschichte ist. Ja, ich hoffe, er wehrt sich ja momentan immer noch mit Händen und Füßen, schiebt selbst den Leuten, für die er ja angeblich so gerne kämpft, ne? Also hier hat er jetzt über Wochen blockiert, dass die Hilfsgelder ausgezahlt werden und der Etat für das Jahr verabschiedet wird, hat ja quasi fast nochmal zu einem Lockdown der US-Regierung geführt. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig glücklich. Ich halte die Wahl von Joe Biden für einen Glücksfall. Am Anfang war ich nicht so begeistert. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt, weil ich dachte, so ein alter Mann jetzt mit 78 muss das sein. Aber ich glaube, ohne ihn, er hat es jetzt gegen den Willen von Donald Trump hinbekommen, dass sowohl der Verteidigungshaushalt bewilligt wurde, als auch der Haushalt. Gerade letzte Woche sind die Gelder ausgezahlt worden an die Amerikaner, die ja auch massiv leiden. Ja, ja. Man sagt angeblich, mehr als 50% der Amerikaner leben momentan in Armut wegen der Folgen von Corona und die haben nicht so ein Sozialsystem, wie wir es haben. Und da hat die Regierung halt nicht so schnell reagiert, wie wir es getan haben. Weder in der Corona-Prävention noch finanziell. Also da muss man sagen, da hat die Bundesregierung, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, dass massiv geschossen wurde. Und naja, und es gab halt noch ein soziales Netz, wenngleich für viele, ich habe jetzt gelesen, die Solo-Selbstständigen, die tun sich immer noch sehr, sehr schwer und das ist schlimm, da muss dringend noch nachgebessert werden, aber in weiten Teilen der Bevölkerung ist es bei uns angekommen und jetzt haben wir einen weißen neuen Präsidenten. Und die Pamela Harris ist die erste schwarze Vice President, eine Frau und eine Schwarze. Und das finde ich ein super Zeichen. Und ich habe sie verfolgt. Ich habe auch mal ihre Story gelesen. Ich habe auch mal mich intensiver mit der Story von Joe Biden, also seiner Historie, auseinandergesetzt. Und er ist wirklich, glaube ich, ein guter Typ. Und nach diesem Lügner und Betrüger Trump, muss ich sagen, freut es mich. Das gibt mir auch wieder Hoffnung für 2021, dass sich wirklich was ändern kann auf diesem Planeten.
Ja, also das war tatsächlich ja eine positive Überraschung aus den USA. Definitiv, da war der November dann tatsächlich mit mehreren guten News auch gespickt, wenn man das so möchte. Mhm. Und ja, genauso auch bei uns. Also die für mich ist die neue Perspektive jetzt da. Toller neuer Job, absolut zukunftsprägendes Produkt oder Serviceleistung und Software as a Service. Gehen wir noch in einer anderen Episode mal näher drauf ein. Dann aber noch als Side Note, wir hatten ja vorhin über Airbnb gesprochen und das quasi, wenn man sich in so eine Abhängigkeit begibt und mit ein, zwei, drei, sage ich mal, Lieferanten, Kunden, ja Kunden in dem Fall arbeitet, wie Airbnb, ist man natürlich auch abhängig. Ne? Und was haben sie jetzt gemacht? Jetzt sind sie an die Börse gegangen, mega erfolgreich natürlich. Es ist auch davon auszugehen, dass natürlich die Menschen, wenn man sie wieder reisen dürfen mit Impfnachweis oder mit Negativbescheinigung, ja, dass sie auch eher dann in ein Airbnb gehen als in ein Hotel, weil sie dann nämlich unter sich sind. Aber hat dann mal nebenbei gleich mal die Preise für die Hosts erhöht. Und zwar für die, die professionell oder semi-professionell daran arbeiten. Ja, also da wird wirklich, das ist vollkommen unverständlich. Aber insgesamt, wir haben ja damit immer weniger zu tun. Also geht ja fast gegen null. Insofern ist mir auch egal. Also es kommt quasi sowas wie eine Normalität oder eine New Normal in unser Leben. Nach wirklich, wir haben es ja jetzt durchgemacht hier. Von Januar sind wir jetzt bis November gekommen. Es ist ein sehr guter Flow da. Auch wieder mehr Kopf frei, auch um wieder Sport zu machen, um sich gesünder zu ernähren, wieder, um einfach so in den neuen New Normal Alltagsrhythmus reinzukommen, der einfach wieder sehr, mit sehr viel positiver Energie und einfach vollkommen zukunftsgerichtet stattfinden kann, weil man eben die Vergangenheit wirklich abgewickelt hat. Und das ist das Gute eben Richtung Jahresende. Und dann sind wir auch schon im Dezember, der natürlich auch wieder viele harte Schlagzeilen mit sich gebracht hat. Ne?
Ja, aber zunächst mal muss man ja sagen, 8. Dezember, wo die Wahlmänner dann tagten, endgültig ist klar, Trump hat die Wahl verloren, Joe Biden und Pamela Harris haben sie gewonnen und wurden von den Wahlmännern am 8. Dezember offiziell bestätigt. Und dann kam das Unvermeidliche, es kam wieder der neue, harte Lockdown. Lokale, Restaurants, Schulen, Sportstätten schließen erneut. Übrigens, ich selber bin ja auch betroffen. Ich habe ja diese Beteiligung an Fitnesscentern, hier Claudius Terminal, Dumbart und so weiter. Genauso eine Geschichte, die Leute wieder alle nach Hause schicken. Wir haben keinen entlassen. Wir haben es mit Kurzarbeit irgendwie bisher geschafft. Ja, ja. Obwohl es ja um ein paar hundert Angestellte geht. Wow. Aber wir hatten alleine in der Claudius-Therme 450.000 Besucher im Jahr. Ja. Ne? Und da kannst du dir vorstellen, das ist eine Fabrik sozusagen. Richtig, ja. Und jetzt kam wieder der erneute Lockdown. Und die Frage ist, was wird? Was man feststellt, ich möchte noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Die Diktatur der Plattformen nimmt zu, also der Airbnbs, der Facebooks, der Googles und der Amazons, die ja alle offensichtlich Kriegsgewinnler dieser ganzen Corona-Pandemie sind. Ne? Also der E-Commerce, ne, der Handel leidet, aber Amazon eben im Gegenteil. Ne? Google, Airbnb und Facebook machen erfolgreiche Börsengeschäfte, die Kurse stehen auf Höchstständen, bei fast allen Technologien. Aktien ist das. Und ich glaube dringend, dass Politik beginnen muss zu regulieren. Ne? Der das am besten verstanden hat, ist vermutlich Google, weil die haben ja Alphabet als Konzern kreiert und die einzelnen Sparten dann quasi in einzelne Bereiche unterteilt. Ich glaube, die rechnen schon mit einer Zerschlagung. Ja. Amazon und Google droht Ungemach durch Klagen seitens des amerikanischen Staates. Also Amerika verklagt die beiden Konzerne. Den einen, weil er die Google AdWords missbraucht, so zumindest argumentiert Amerika. Und Amazon, einfach weil sie seine Marktmacht ausnutzt, quasi um das Preismonopol zu erhalten. Und Amazon ist natürlich immer informiert, was geht und was nicht geht und nutzt das. Und immer wenn irgendein Produkt gut läuft, so sagt zumindest die amerikanische Regierung, dann gehen die da, setzen sich auf solche Produkte und verkaufen die selber als Eigenmarken. Und das will man in Zukunft unterbinden. Und ich glaube, das sind auch Schritte, von denen wir in Deutschland und Europa nur lernen können und auch sollten, denn diese Art der Regulierung ist dringend notwendig. Und das ist dann für mich auch schon so ein bisschen der Ausblick in 2021. Aber wie war dein Dezember denn?
Ach, der Dezember, der war insgesamt wirklich sehr schön. Die Familie ist so fest zusammen wie noch nie. Das tut gut. Man merkt, das tut allen gut, auch der Kleinsten. Ja. Weihnachten an sich war super entspannt. Also wir hatten noch nie so ein entspanntes, lockeres Weihnachten. Auch die Schwiegereltern waren da, meine Eltern waren da. Wir haben uns alle vorher Negativtests, also noch selbst getestet, ja. Mhm. Und wir machen halt so Sachen, dass mein Sohn, also der ist 6 Jahre alt, der spielt jetzt Schach mit dem Opa, Opa hat ihm Schach beigebracht. Jetzt bringt mein Sohn mir Schach bei, was natürlich bedeutet, er schlägt mich beim Schachspiel, ja. Und das sind eigentlich so auch so Erlebnisse, die lange bleiben werden und die wirklich das Jahr doch sehr, sehr versöhnlich, jetzt auf der persönlichen Ebene, sehr, sehr versöhnlich das Jahr quasi zu Ende gebracht haben, was mich in ein sehr positives 2021 auf eine gewisse Art und Weise blicken lässt, ja. Aber wenn wir zusammenfassen, was haben wir alles erlebt, zusammenfassend? Ja. Karl-Heinz, Covid-19 natürlich, klar.
Also, was haben wir erlebt, was bleibt, was haben wir vielleicht auch verstanden? Zum einen, auch wir haben den Dezember sehr nett ausklingen lassen. Die Familie, es kamen immer nur maximal 2 bzw. 3 Personen zu Besuch. Wir sind hier schon zu dritt mit dem Schwiegervater. Also mehr als 5 bzw. 6 Personen aus 2 Haushalten ging ja nicht anders. Das war sehr schön. Also Familie, mehr Zeit, weniger Stress eigentlich. Was haben wir erlebt? Wir haben Covid-19 erlebt, eine Pandemie, eine sogenannte zoontologische Pandemie, also sprich eine, die aus dem Tierreich übersprungen ist. Und es ist zu befürchten, dass das nicht die letzte bleiben wird. Also wir sollten uns gut überlegen, wie wir in Zukunft mit der Natur umgehen. Der Lockdown, das Herunterfahren der Wirtschaft, des gesellschaftlichen Lebens. Viele Menschen haben gejammert. Also wenn ich mir den Spruch von Herrn Laschet, unserem Ministerpräsidenten, anhöre, dann finde ich den nicht so glücklich. Der sagte, das wird das schlimmste Weihnachten seit der Nachkriegszeit. Und da sage ich, Leute, habt ihr denn alle die Perspektive verloren?
Er hat keine Nachkriegszeit erlebt, glaube ich.
Der hat keine Nachkriegszeit, weil da war alles kaputt. Die Leute hatten keine Wohnung, die hatten nichts zu essen. Die haben gelitten wie Hund. Medizinische Versorgung war eine Katastrophe. Und also es ist so unverhältnismäßig, das ärgert mich förmlich. Ne? Wir haben viele Dinge gemanagt. Ne? Wir haben also das Thema Trump muss gehen, ein Lügenbelügner, ein Rassist. Alec Baldwin, der hat was sehr Schönes gesagt, der Schauspieler, der hat gesagt, er kann verstehen, dass man Trump gewählt hat, bevor man ihn kannte. Aber er konnte nicht verstehen, dass ihn jetzt nochmal 71 Millionen oder 74 Millionen, glaube ich sogar, Amerikaner gewählt haben, nachdem sie ihn kannten. Ja, das ist wirklich schockierend. Ja. Das ist Tragik. Wir haben aber immerhin es geschafft. Wir haben den Brexit dann jetzt doch einigermaßen mit Verträgen versehen.
Da war ja noch was.
Was gut ist. Mhm. Ne? Die Hilfspakete sind auf dem Weg, und zwar in Gesamteuropa. Der Impfstoff ist in nur 9 Monaten entwickelt worden. Übrigens mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Mhm. Ohne KI wäre das nicht möglich gewesen, einen Impfstoff in so kurzer Zeit zu entwickeln. Und zwar in mehreren Konzernen.
Und auch zu einem nicht unwesentlichen Teil in Deutschland. Das muss man auch mal sagen. Also Deutschland ist tatsächlich noch innovationsfähig.
Absolut. Pfizer hätte das ohne BioNTech nicht hinbekommen. Übrigens, der Sarin ist ja ein kölscher Jung, ein kölscher Türke sozusagen, ne? Der als Hammer, Aussiedler, der Vater hat bei Ford am Fließband gearbeitet.
Hammergeschichte.
Was ich eine tolle Story finde. Ne? Freut mich auch total. Digitalisierung, Homeoffice, weniger Geschäftsreisen, das geht. Wir haben das gelernt. Viele großen Konzerne wie die Allianz wollen die Hälfte ihrer Büroflächen kündigen. Die wollen, und das wird viel Lebensraum wieder ermöglichen für Menschen, die lieber in der Stadt leben als am Land, die sich den Wohnraum in der Stadt nicht mehr leisten konnten, denn meine Prognose, der Wohnraum in der Stadt wird dadurch wieder erschwinglicher werden, einfach weil mehr Angebot da sein wird. Ne? Ja. Nicht jeden Tag ins Office, weniger Verkehr, weniger Büroflächen, das heißt auch weniger CO2, weniger Umweltverschmutzung, weniger Autos. Ein Freund von mir, der verliest Firmenfahrräder, das heißt, die Leute gehen weg vom Firmenauto hin zum Firmen-E-Bike.
Ja,
und das finde ich eine tolle
Trend.
Entwicklung. Ja, ja. Ne? Und einmal die Woche fahren die dann mit dem Zug in die Innenstadt, nach Mannheim oder Köln, wo auch immer. Aber du brauchst es nicht mehr. Und die Menschen ziehen wieder auch raus aufs Land, weil das geht jetzt. Dank Homeoffice ist es ja eigentlich egal. Und warum solltest du in der Stadt einen 3- und 4-fachen Preis bezahlen pro Quadratmeter wie draußen auf dem Land?
Ja, ne? Das ist richtig. Da waren wir also beide Trendsetter, was das angeht.
Das ist so, ne? Und genau, noch nicht mal vorher geplant.
Ja,
ne?
Ja.
Und das alles kann uns tatsächlich helfen, dass die Welt eine bessere wird. Ne? Also deshalb glaube ich, 2021 wird noch ein ruppiges Jahr werden, am Anfang holprig. Wirtschaftlich glaube ich, also die Prognosen stehen ja tatsächlich wieder auf leichtem Wachstum, 3-3,5%, was sicher gut wäre für eine breite Bevölkerung. Gleichzeitig muss man sich aber auch klar machen, die Ungleichheit wird zunächst noch mal wachsen. Also das Kapital folgt im Moment dem Kapital, das siehst du, die Leute, die in Börsen investieren können, die sich leisten können, auch hier Bitcoin ist ja auch
absolutes Paradebeispiel
der Anlage, geht komplett durch die Decke. Und meine Prognose, digitale Währungen werden dauerhaft auch dominieren. Also das Geld wird irgendwann mal verschwinden, das Physische, das wir so kennen. Und ich sage, lasst uns diesen Wandel proaktiv gestalten, lassen ihn uns provozieren, weil Technologie ist, du kennst mein Zitat, ist weder gut noch böse. Es geht immer darum, was wir daraus machen. Und wir müssen sagen, was wir wollen, dass passieren soll und was eben auch auf gar keinen Fall passieren soll.
Wir müssen es selbst gestalten.
Und die Chance haben wir jetzt.
Ja,
genau. Aber 2020 und Covid hat uns viel gegeben im Sinne von, die Dinge nochmal neu zu denken. Nicht, weil wir es wollten, sondern, Entschuldigung, weil wir es mussten.
Ja.
Und das ist vielleicht dann auch die Chance für 21 und die Folgejahre.
Ja, ja. Also ich sehe das ähnlich. Also so ist immer schwierig, Voraussagen zu treffen, aber ich wage mich mal dran für das nächste Jahr und die folgenden Jahre. Also ich gehe erstens mal davon aus, dass uns Covid-19 noch eine ganze lange Zeit begleiten wird in unterschiedlichen Varianten und Ausprägungen. Also das Ding wird weder Ende Januar noch irgendwie nach dem Frühjahr einfach weg sein. Das bedeutet, dass es die Normalität, so wie wir sie früher kannten, in der Form einfach nicht mehr geben wird. Also wir werden uns, ja, auch wenn die Politik das sich nicht wagt, laut auszusprechen, aber wir werden nur mit Impf- bzw. Immunitätsnachweisen oder also mal negativ bescheiden, mhm, uns fortbewegen können oder irgendwo Einlass in ein Stadion, mhm, oder was Ähnliches bekommen. Das, mhm, wird definitiv so kommen. Und auch eine weitere Voraussage, ich sage das, also Live-Events, also Kunst und Kultur live zu erleben, mhm, mit einer größeren Menschenmenge, das, mhm, wird der neue Luxus werden. Also wir erleben das selbst, ich erlebe, mhm, das bei mir auch, ich gucke mir normalerweise niemals Konzerte an, irgendwie auf YouTube oder auf Arte, ich möchte es selbst, mhm, erleben, aber jetzt quasi, mhm, ich ertappe mich dabei, wie ich gerne auch mal ein Konzert anmache und mir das so aus der Konserve angucke, einfach um halt auch mal dieses Live-Feeling irgendwie da nochmal nachzuerleben vielleicht. Und ich denke, dass, weil das so aufwendig sein wird, die Hygienebestimmungen bzw. Impfkontrollen und alles das machen, das wird teurer werden. Das ist auch okay so. Mhm. Und ich denke, dass Kunst, mhm, und Kultur live wird zu einem Luxus-Event werden. Ja, ob das jetzt, mhm, gut ist oder schlecht ist, kann man darüber streiten, aber ich glaube, das wird, mhm, so kommen. Und wir werden, mhm, definitiv sehen, du weißt auch, unser guter alter Freund Mike Saylor, der hat ja vor 10, 12, mhm, Jahren eine Mobile Wave vorhergesagt. Jetzt spricht er von der Virtual Wave. Das Thema virtuelle, ja, Realität und Virtualisierung ist ja auch schon nicht neu. Mhm. Aber dieses, fangen wir mal an mit irgendwie ganz banal hier Zoom-Konferenzen. Das werden Lebensbereiche und Kommunikationsformen und auch Messen und Konferenzen. Es wird alles noch weiter virtualisiert werden und das wird the new normal werden. Warum? Weil das, aha, natürlich auch nach initialen Kosten natürlich auch günstiger, messbarer, effizienter ist, aha, als alle sich quasi drängeln sich um die wenig verfügbaren Hotelzimmer in einer Messestadt und alle hocken, aha, dann im selben ICE, um damals noch auf die CeBIT zu fahren. Das braucht ja eigentlich kein Mensch mehr.
Nein. Also deshalb glaube ich auch, wir werden uns auf wesentliche Dinge, ja, konzentrieren. Ja, ja. Ich bin bei dir. Bestimmte Dinge werden als Luxus auch erkannt. Übrigens, mhm, auch die Zeit, mhm, mit den Lieben, ja, mit, ja, der eigenen Familie. Ja, 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 ja. Wir wissen es besser zu schätzen. Und ich hoffe, dass uns das Ganze auch ein bisschen so einen Weg aus dieser enormen Beschleunigung zeigt. Ja. Ne? Weil dieses Hamsterrad, ich bin immer wieder schockiert, wenn ich auf NTV beispielsweise so Nachrichten höre, ja, wann wird denn endlich alles wieder so, ach, wie vor Covid? Du. Und ich sage, wird nie mehr passieren. Und die Frage, die wirkliche Frage ist eigentlich, sollten wir es wollen, dass es wieder so wird? Weil ich glaube, es war nicht gut. Nein, wir waren an der maximalen Perversierung und Pervertierung der Systeme. Ja. Und diese Systemfehler, dieser Permanent Error, ja, oder dieser Lockdown und der Stillstand, der dadurch beschleunigt wurde, ich glaube, der tut uns ganz gut.
Absolut. Ich habe jetzt schon gesehen auf Facebook Anzeigen von Ryanair, 1 Million Tickets, 19,99 €, bald geht es wieder los. Wo ich sage, ja, das glaubt ihr mal nicht wirklich. Ich denke, wir werden eine Polarisierung erleben, sagen wir mal, in Richtung Natur und Technologie. Also einerseits gesundheitsbewusster, naturbewusster und lokaler Leben, das haben wir auch heute schon gesagt. Mhm. Aber das Ganze natürlich mit Hightech-Unterstützung. Also wirklich wir hatten ja auch im Podcast schon Gäste, die über das Thema hier 3D-Farming oder ich sag mal Indoor-Farming gesprochen haben. Mhm. Also wir werden das erleben, dass wir im Prinzip so eine Art entschleunigte Gesellschaft werden mit sehr viel Hightech und KI-Unterstützung. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz gute Perspektive, denke ich, jenseits dem, dass wir uns in denselben Stau stellen, in dem wir früher schon 10 Jahre standen. Das haben wir, glaube ich, jetzt gemerkt, das brauchen wir nicht, das vermissen wir eigentlich auch nicht. Und wir haben es in der Hand, das einfach jetzt selbst zu bauen und selbst zu bestimmen. Und das ist dann ein guter Ausblick auf das Jahr 2021.
Deshalb wäre mein Wunsch an alle Zuhörer, bleibt positiv oder eigentlich bleibt negativ im Sinne von Covid-19. Ja, ja. Bleibt positiv, denn ich denke, wir brauchen das Positive, diesen Wunsch, das Drängen und den Mut für neue Veränderungen Richtung Technologien, aber auch Richtung unser Verhalten zu ändern. Ja. Und zu guter Letzt, nehmt euch die Zeit. Nehmt euch die Zeit für die Dinge, wie heißt das, wollen ist fast wie machen, nur machen ist viel krasser. Und genau. Lasst es uns damit bleiben, weil ich glaube, macht's einfach und lasst uns 2021 dafür auch nutzen. Und in dem Sinne möchte ich eigentlich mit einem sehr positiven Wunsch für alle Zuhörer ins neue Jahr 2021 gehen.
Ja, also auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Treue. Wir werden auch natürlich in 2021 weiter fleißig podcasten, auch mit illustren Gästen und tollen Themen. Ich wünsche allen ein super Jahr 2021. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir bleiben in Verbindung.
Prima.
Danke, Roland, tschüss.
Wünsche dir was.
Ciao.
Tschüss.